Vielen Dank für die wundervolle Begrüßung und einleitenden Worte. Ich bin sehr, sehr gerne hierher nach Bregenz gekommen, und zwar aus folgendem Grund: Als Kind war ich sehr häufig in Dornbirn und habe dort großartige Ferien und Urlaube verbracht. Und vergangenes Jahr habe ich das nach vielen Jahrzehnten wiederholt mit meinem Bruder und habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich heute nochmal hier ganz in der Nähe sein darf. Ja, wir starten direkt in unser Thema Kinder fürs Leben stärken, Resilienzförderung bei Kindern. Und ich spanne Sie gar nicht so sehr lange auf die Folter, sondern ich gebe Ihnen einen kleinen Überblick. Wir werden uns anschauen, was hat es mit diesem Konzept der Resilienz eigentlich auf sich. Und dann gehen wir der Frage nach Resilienzförderung. Wie geht es eigentlich? Vorab werde ich Ihnen so ein kleines bisschen Theorie hier präsentieren, und ich hoffe, Sie halten das einfach aus, weil ich glaube, das ist gar nicht unwichtig, dass man vorher so ein bisschen eine Idee davon kriegt, wenn man sie noch nicht hat oder vielleicht noch nicht ganz so geklärt hat, was die Resilienz eigentlich sein soll. Ich habe Ihnen ein Foto mitgebracht von Pippi Langstrumpf, die kennen Sie wahrscheinlich alle. Jetzt gebe ich Ihnen das Wort. Was zeichnet denn diese Figur, die Pippi Langstrumpf, aus? Sie ist super stark, ja? Total unabhängig. Absolut selbstsicher. Die hat eine wahnsinnige Lebensfreude, ja? Die ist super mutig, die traut sich alles zu, die klettert über Bäume und steigt in brennende Häuser. Also die hat wahnsinnig viel Mut. Mhm. Die absolute Freiheit, ich glaube, das war Astrid Lindgrens Grundidee, diese Figur mit sehr viel Freiheit auszustatten. Also die Pippi Langstrumpf ist stark, die ist so stark, dass sie ein Pferd hochheben kann und gleich noch einen Affen dazu, das ist unglaublich. Aber Pippi Langstrumpf wäre nach heutigen Maßstäben mit Sicherheit ein Fall für das Jugendamt. Die lebt in einer totalen Abrissbude. Sie sieht, naja, man würde sagen, ziemlich ungepflegt aus. Sie hat verrissene Klamotten an, und wie sie so mit dem Waschen hält, das weiß man auch nicht so ganz genau. Sie ist eine Schulverweigerin. Also das Jugendamt hätte eine wahre Freude mit Pippi Langstrumpf. Aber sie hat noch was anderes. Sie ist reich. Sie hat nämlich einen Schatz und im Keller, also mit vielen Münzen. Und sie hat einen unerbittlichen Glauben, dass nämlich ihr Vater wieder zurückkommen wird irgendwann und dass ihre Mutter im Himmel permanent auf sie runterguckt und sie beschützt und sie gut begleitet. Also was Pippi Langstrumpf da so in sich birgt, sie ist das prototypische resiliente Kind. Sie ist geprägt von jeder Menge Risikofaktoren, also sie lebt in einer Risikosituation, allein, ohne Eltern, ohne primäre Bezugspersonen, ohne verantwortliche erwachsene Personen um sie herum. Aber sie hat eben auf der anderen Seite all diese Faktoren, die Sie gerade benannt haben, Mut, Stärke, ein unglaubliches Selbstvertrauen in die Welt und in sich selbst. Sie glaubt an etwas Übergeordnetes. Sie ist sicher, dass ihre Mutter da irgendwo ist und so weiter und so weiter. Und diese Schutzfaktoren, die Pippi Langstrumpf in sich trägt, die balancieren sozusagen ihre Risikofaktoren, die sie auch mitbringt, einfach aus. Und so ein kleines bisschen hangeln wir uns jetzt entlang an dieser Geschichte von Pippi Langstrumpf. Ich habe Ihnen aber noch eine andere Figur mitgebracht, Ronja Räubertochter. Und dazu gibt es ein Gedicht von Hans-Herbert Dreiske, was ich sehr, sehr mag. Und das lese ich Ihnen jetzt vor. Und Sie werden sehen, wenn wir am Ende sind nach dieser Stunde, dass Sie gar nicht mehr hätten zuhören müssen, dass das eigentlich ausreichen würde. Also, man sollte Kinder lehren, ohne Netz auf einem Seil zu tanzen, bei Nacht unter freiem Himmel zu schlafen, in einem Kahn aufs offene Meer hinaus zu rudern. Man sollte sie lehren, sich Luftschlösser statt Eigenheime zu erträumen und nirgendwo sonst als nur im Leben zu Hause zu sein und in sich selbst Geborgenheit zu finden. Wenn wir Kinder stärken wollen, dann sollten wir dieses Gedicht befolgen, und dann sind wir schon mal auf einem ganz, ganz guten Weg. Aber weil ich sonst arbeitslos wäre, erzähle ich Ihnen jetzt eben doch ein kleines bisschen was zu diesem Thema der Resilienz. Es wurde vorhin schon genannt, bei diesem Begriff, der etwas sperrig ist, ich finde ihn auch nicht ganz so glücklich, es gibt keine gute Übersetzung für diesen Begriff, meint tatsächlich die psychische Widerstandsfähigkeit insgesamt von Personen, nicht nur von Kindern, auch wir Erwachsenen haben hoffentlich resiliente Eigenschaften und eine psychische Widerstandsfähigkeit, die uns hilft. Und diese Widerstandsfähigkeit, die bezieht sich sowohl auf biologische als auch auf psychologische oder psychosoziale Aspekte, die wir in uns vereinen. Also wir können all unsere Entwicklungsthemen, die uns auch unser ganzes Leben lang begleiten, von der Geburt bis in den Tod hinein, tatsächlich dann besser bewältigen, wenn wir so ein paar Resilienzfaktoren oder Lebenskompetenzen aufgebaut haben. Und die werden wir uns nachher auch etwas genauer anschauen. Ich starte mal in den 1950er, 1960er Jahren. So alt ist nämlich dieses Konzept der Resilienz schon. Das ist überhaupt nichts Neues. Es braucht manchmal ein halbes Jahrhundert, bis es irgendwie in der Gesellschaft angekommen ist. Zu dieser Zeit nämlich hat man begonnen, in der Medizin, in der Psychologie, in der Forschung und in der Wissenschaft insgesamt, aber auch in der Pädagogik, die Reformpädagogik haben sich schon an diese Aspekte gehalten, den Blick so ein bisschen gewendet. Man hat also nicht mehr nur bei Menschen auf die Risikofaktoren geguckt, wie ich es jetzt so ein bisschen skizziert habe bei Pippi Langstrumpf, sondern man begann mehr, die schützenden Faktoren ins Auge zu nehmen. Also all das, was uns umgibt und all das, was uns ausmacht, was uns schützt und was uns zu Stärke verhilft. Man hat Abstand genommen, nur zu schauen, was zeigt der Mensch an Krankheitsbildern, sondern man begann genauer hinzuschauen, ganz salutogenetisch, was sind die Ursachen von Krankheitsbildern, was sind die Ursachen, warum leben manche Menschen in Risikoverhältnissen und andere eben in eher schützenden Umgebungen und in gut situierten Situationen. Und dieser Begriff der Salutogenese, der kommt von einem Soziologen, von einem Medizinsoziologen, der heißt Aaron Antonovsky. Und der hat ein Bild geprägt, eine Metapher, die mag ich sehr. Er sagte nämlich, wir Professionelle, wir müssen uns das Leben vorstellen wie ein Fluss. Manchmal plätschert er ganz ruhig vor sich hin und manchmal bringt er wahnsinnige Stromschnellen mit sich und tatsächlich wilde Gefahren. Und wir als Professionelle sollten uns nicht an das Ufer des Flusses stellen und jene rausfischen, die am Ertrinken sind, sondern wir sollten uns zu eigen machen, dass Menschen alle gute Schwimmer werden. Wir sollten ihnen helfen, sie zu guten Schwimmern zu machen. Und er hat es auf die Professionellen bezogen und das kann man aber genauso auf Eltern beziehen. Also unsere Aufgabe sollte es sein, nicht als Helikoptereltern durch die Welt zu fliegen und unsere Kinder überzubehüten, sondern sie tatsächlich zu guten Schwimmern zu machen. Also wir haben den Blick abgewendet von den Defiziten und mehr hingeguckt zu den Ressourcen. Und daraus entstand dann auch eine Idee von einer Amerikanerin, von Amy Werner, die geforscht hat zu diesem Thema der Resilienz, zur psychischen Widerstandsfähigkeit, vor allem von Kindern. Also sie war die erste, die Kinder in den Blick genommen hat und auf deren Grundlagen und aufgrund ihrer Ergebnisse bewegen wir uns eigentlich heute noch durch die Forschung und durch die pädagogische Arbeit. Also wir brauchen, ähnlich wie bei Pippi Langstrumpf auch, eine Balance zwischen Risiko und Schutzfaktoren. Niemand von uns, auch unsere Kinder, nicht leben ohne Risiken in irgendeiner Form. Wir haben alle unterschiedliche Lebensverhältnisse, unterschiedliche sozioökonomische Bedingungen. Wir haben, die einen leben in Großfamilien, die anderen leben in Einelternfamilien. Wir haben die unterschiedlichsten Voraussetzungen in unserer Wohnumgebung und so weiter und so weiter. Manche Kinder von uns leben eher in risikobeladenen Umgebungen und andere eben nicht. Unabhängig davon, ob wir jetzt sehr viel schützende Faktoren um uns herum aufgebaut bekommen von unserer Gesellschaft, von unseren direkten Bezugspersonen oder nicht, brauchen, tun wir bestimmte Lebenskompetenzen alle. Wir brauchen die nicht nur, um ganz schwierige Lebenssituationen gut zu bewältigen, sondern auch, um ganz allgemeine Entwicklungsaufgaben gut hinzukriegen. Also jüngere Kinder, wenn sie zum Beispiel in die Autonomiephase oder die sogenannte Trotzphase kommen, brauchen Kompetenzen und bestimmte grundlegende Fähigkeiten, um mit dieser Situation des Zerrissenseins zwischen ich will es alleine machen und ich kann aber eigentlich noch gar nicht irgendwie klarzukommen. Wenn wir dann den Wechsel vornehmen müssen, vielleicht von zu Hause in den Kindergarten oder vom Kindergarten in die Schule, haben wir wieder neue Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, nämlich wir nehmen eine neue Rolle ein. Es kommen andere Anforderungen auf uns zu. Ich soll plötzlich selbstständiger sein und möglicherweise meine Aufgaben selber regeln, muss mehr Verantwortung übernehmen, weil vielleicht noch ein Geschwisterkind hinzukommt und so weiter. Also all diese kleinen Entwicklungsaufgaben, die uns begleiten in unserem Leben, die werden bewältigt durch sogenannte Resilienzfaktoren oder Lebenskompetenzen. Und die bringen wir nicht von Geburt an mit, sondern die erwerben wir im Laufe unseres Lebens, unserer Sozialisation, im Kontakt mit anderen Menschen. Das sind erstmal natürlich die Eltern und später sind es dann jene, denen wir begegnen in den Institutionen, in Kindergärten, in Schulen, in Vereinen und so weiter. Also diese Entwicklungsaufgaben, die das Kind zu bewältigen hat, die baut es einmal durch Kompetenzen auf, die ihm mitgegeben werden von den direkten Bezugspersonen, das sind meistens die Eltern, von den Schutzfaktoren, die die Umwelt zur Verfügung stellt, weil ich jetzt zum Beispiel in einem Kindergarten bin und habe eine ganz besonders wertvolle Pädagogin, die mich begleitet in meinem Lebensverlauf. Und eben auch durch äußere Umweltsituationen, wie ich sie vorhin schon benannt habe. Außerdem bringt das Kind personale Schutzfaktoren mit. Also in sich drin hat es ein bestimmtes Temperament entwickelt, ähnlich vielleicht wie Pippi Langstrumpf, die besonders tough ist und die sich viel zutraut und die besonders mutig ist. Ein anderes Kind ist vielleicht etwas zurückhaltender und ein bisschen introvertierter und kann weniger nach außen gehen und bestimmte Dinge, die auf es zukommt, aktiv annehmen. Also je nachdem, welche intrinsischen Faktoren ich mitbringe, entwickle ich im Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Faktoren, die die Umwelt mir liefert und die ich selber aus mir heraus mobilisieren kann, entsprechende Kompetenzen, um mit diesen Entwicklungsaufgaben oder aber auch besonderen Belastungen gut zurechtzukommen. Gelingt die Bewältigung, dann bauen wir in der Regel weitere Kompetenzen auf. Also wir gehen gestärkt aus diesen Situationen hervor. Und das sollte auch das Ziel sein. Und hier sind wir auch schon beim Problem der Resilienz. Wir können nämlich gar nicht sagen, ob jetzt ein Mensch wirklich resilient ist oder nicht, sondern wir sehen es tatsächlich erst in der Krise. Und auch all das, was wir tun können, um Kinder gut zu begleiten, wir gehen davon aus, das wird dem Kind helfen, aber ob es tatsächlich so ist, sehen wir erst in der Krise oder erst dann, wenn die Entwicklungsaufgabe in diesem Moment bewältigt werden muss. Das Problem an diesem Konzept ist nämlich folgendes, oder nicht an dem Konzept, an dieser Bewältigungsaufgabe, die wir Menschen immer wieder so zu stemmen haben, dass diese Möglichkeiten, Kompetenzen zu mobilisieren, situationsabhängig ist. Also ich kann in einer Situation an einer ganz bestimmten Stelle sehr stark, sehr widerständig sein. Ich kann gut die Kraft in mir hervorbringen, um mit der Situation gut zurechtzukommen. Und in einer anderen Situation gelingt mir das möglicherweise weit weniger gut, bis hin zu gar nicht, weil der Kontext, in dem diese Bewältigung gerade stattfinden muss, hochgradig sensibel ist oder eben andere problematische Aspekte noch mit sich bringt. Aber nichtsdestotrotz kann man sehr viel tun. Wir werden gleich dazu kommen. Was sind nun die Aspekte von Resilienz, um das nochmal vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen? Resilienz, oder wir verstehen Resilienz oder das resiliente Verhalten als dynamische Anpassungs- und Entwicklungsprozesse, die uns laufend begleiten. Und diese Entwicklungsprozesse sind eben, wie gesagt, oder werden erworben im Entwicklungsprozess, sind nicht angeboren, sondern entstehen in der Interaktion, im Miteinander mit unserer Umwelt. Und das sind die Menschen, mit denen wir zusammenleben. Die Resilienz ist keine stabile Unverwundbarkeit. Man hat vor ein paar Jahren mal so ein bisschen dieses Bild des Stehaufmännchens hervorgebracht und gesagt, also so sind resiliente Menschen, die wirft nichts um. Und wenn die mal so ein bisschen ins Wanken kommen, dann stehen die auch ganz schnell wieder auf. Das ist also keineswegs so. Es ist eine variable Größe und sie ist eben sehr veränderbar. Ob und inwieweit wir resilientes Verhalten zeigen, ist immer situationsabhängig und bewegt sich immer in einem ganz bestimmten Kontext, der eben, wie schon gesagt, diese Mobilisation der Kraft ermöglicht oder eben nicht. Damit ist aber auch Resilienz nicht auf alle Lebenssituationen übertragbar. Wir wissen das aus sehr dramatischen Forschungen, dass zum Beispiel Kinder, die in einer Umgebung lebten, in der sie sexuell missbraucht worden sind, diese grauenvollen Erfahrungen recht gut bewältigen konnten, später also daraus keine psychosozialen Problemlagen entwickelten, wenn sie dann in eine gute Betreuung kamen, aber in anderen Situationen eben keineswegs diese resilienten Verhaltensweisen mobilisieren konnten. Von außen betrachtet scheint es dann manchmal merkwürdig, dass in so einer doch wirklich schrecklichen Situation diese Mobilisation möglich ist und in anderen, die man von außen als weniger problematisch einordnet, eben dann doch nicht. Also Resilienz ist immer multidimensional und es müssen grundsätzlich alle Faktoren eines Menschen mit berücksichtigt werden. So, jetzt nähern wir uns nach und nach diesen Resilienzfaktoren oder Lebenskompetenzen, die ich jetzt schon immer wieder mal nenne und möchte Ihnen aber gern vorher noch etwas zu dieser Forscherin Amy Werner sagen, der wir diese Idee der Resilienzförderung letztlich zu verdanken haben. Sie hat einen kompletten Geburtsjahrgang in den 1955er Jahren. Das waren damals 698 Kinder auf einer hawaiianischen Insel, nämlich Kauai, untersucht und begleitet, eine Langzeitstudie durchgeführt über 40 Jahre hinweg. Also das ist was, was wir uns heute wünschen würden, dass uns jemand so viel Mittel zur Verfügung stellt, dass man sowas machen kann. Das würden wir gar nicht mehr kriegen. Also 40 Jahre lang Menschen so intensiv zu begleiten und zu beforschen. Sie hat also über diese Zeitdauer hinweg diese Kinder, diesen Geburtsjahrgang immer wieder untersucht und hat sich eben ganz bestimmte Faktoren angeguckt, nämlich eben in welchen Risikobedingungen leben diese Menschen. Und wie kann es sein, dass sich dieser Geburtsjahrgang, der in recht ähnlichen Lebensumständen lebt auf dieser hawaiianischen Insel, dann doch so sehr unterschiedlich entwickelt? Und was sie festgestellt hat, dass Kinder, die mit biologisch-medizinischen oder sozialen Risikofaktoren leben mussten in diesem Umfeld, eben weitaus häufiger delinquent waren, also auffällig waren in ihren Verhaltensweisen, auffällig in ihrem Entwicklungsverlauf auch und dass sie psychisch und körperlich weitaus weniger Gesundheitsmodalitäten aufwiesen als andere Kinder und dass sie eben dann später weniger beruflich erfolgreich waren. Was sie aber eben auch entdeckt hat, ist, dass trotz diesen erhöhten Risikolagen sich eine ganze Anzahl von Kindern sehr, sehr positiv entwickelt hat. Also von dieser gesamten Geburtenrate war ein Drittel aller Kinder einem hohen Risiko ausgesetzt. Das waren die sogenannten Risikokinder. Die Eltern waren oft drogenabhängig oder litten an Alkoholismus. Ein Elternteil war schon verstorben. Die Eltern hatten keine Möglichkeiten, die Kinder gut finanziell zu begleiten oder ihnen eine vernünftige grundlegende Bildung zuteilwerden zu lassen und so weiter. Also eine ganz hohe Anzahl von Risikokindern, nämlich ein Drittel. Und von diesem Drittel dieser Risikokinder entwickelte sich wiederum ein Drittel als hochgradig oder erwies sich als hochgradig resilient im Laufe dieser 40 Jahre. Also sie waren erfolgreich, sie haben eine positive Bildungslaufbahn vollziehen können. Und das war Amy Werners Fokus im Laufe dieser Forschungstätigkeit. Und sie hat genauer hingeschaut, was zeichnet dieses Drittel der Risikokinder aus? Wie kann es sein, dass die bei diesen doch wirklich grundlegend schwierigen Grundbedingungen derart positiv entwickeln können? Und sie hat Folgendes herausgefunden. Ich werde Ihnen jetzt gar nicht viel über die Risikofaktoren fragen, da können Sie mich erzählen, da können Sie mich hinterher vielleicht nochmal dazu fragen, sondern wir schauen einfach jetzt ein bisschen positiv in die Welt und gucken uns vor allem die Schutzfaktoren an. Was Amy Werner herausgefunden hat, war, dass diese risikobelasteten, aber sehr resilienten Kinder alle mindestens eine stabile Bezugsperson hatten. Also eine sehr verlässliche, stabile, emotional zugewandte Bezugsperson, die gleichermaßen über die ganzen Entwicklungsjahre hinweg eine stabile Größe als Bezugsperson für diese Kinder darstellte. Was sie auch herausfand, war, dass ein emotional warmes, aber dennoch klar strukturierendes Erziehungsverhalten der Eltern oder der Bezugspersonen, bei denen diese Kinder lebten, wohl dazu beigetragen hat, dass diese Kinder sich so gut entwickeln konnten. Und außerdem hatten diese Kinder alle zusätzliche soziale Unterstützung außerhalb der Familie. An der Stelle kann man sagen, dass wir inzwischen sehr viele Forschungsergebnisse haben, die zeigen, dass Kinder, die oder Familien, in denen Kinder leben, wenn die sehr gut vernetzt sind in ihrem Privatleben, also ein breites Netz haben, die Kinder vielfältige Möglichkeiten haben, mit anderen erwachsenen Personen, aber auch Kindern in Kontakt zu kommen, dass die grundsätzlich bessere Entwicklungschancen haben als Kinder, die in Isolation leben, also in einem sehr kleinen familiären Kontext mit wenig Außenkontakten und wenig Zugängen zu anderen Familien, zu anderen Gleichaltrigen. Die soziale Einbindung der Familien in einen anderen Kontext und aber auch die soziale und die materielle Bedingungen der Familie waren natürlich ausschlaggebend. Das musste jetzt nicht so sein, dass die Familien viel Geld gehabt hätten, aber sie konnten doch mit ihren Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, den Kindern die ein oder andere zusätzliche Unterstützung zuteil werden lassen oder solche Dinge wie Musikunterricht oder dergleichen. Ein ganz wesentlicher Faktor sind die sozialen Modelle, das heißt also, wie gehen wir selber im Kontext mit unseren Kindern mit schwierigen Situationen um? Also wie ist das? Flippe ich gleich aus, wenn eine Belastung auf mich zukommt, oder kann ich mich selber gut regulieren? Kann ich den Überblick behalten? Kann ich die Ruhe bewahren? Also bin ich selber ein Modell für die Bewältigung von Lebenssituationen oder bin ich das vielleicht manchmal nicht? Ich war das nicht immer. Ich habe 4 erwachsene Söhne und bald 3 Enkelsöhne. Und ich war das nicht immer so wahnsinnig gelassen, wenn in der Schule immer gesagt wurde, ja, diese Schimpfworte, die Kinder plötzlich alle mitbringen, die haben sie von den anderen Kindern. Dann wusste ich immer, meine Kinder nicht, meine haben es von mir. Aber also da hat es nicht immer so gut funktioniert mit der Regulation. Mit den sozialen Modellen ist es immer so eine Sache. Gut. Aber sie haben es überlebt, also es ist was geworden aus ihnen. Gut, frühe Möglichkeiten der Selbstwirksamkeitserfahrung, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Alle, wie wir hier sind, brauchen das. Ich würde nicht hier stehen, wenn ich nicht denken würde, Mensch, hoffentlich gehen 3 nachher raus und denken, boah, krass, das ist gar nicht so schlecht mit der Resilienz, da kann man noch mal genauer hinschauen. Also wir alle haben das intrinsische Bedürfnis, irgendwie etwas in unserer Umwelt zu bewirken. Wir würden gerade in jene, die hier als pädagogische Fachkräfte sitzen, sie würden diesen Beruf nicht machen, wenn sie nicht den Wunsch hätten, dass sie bei den Kindern etwas weitergeben können. Wenn wir Kinder als Eltern kriegen, dann wollen wir Kinder begleiten, wir wollen sehen, wie die erwachsen werden, und wir hätten es auch ganz gern, dass die vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen das tun, was uns gefallen würde. Also wir brauchen dieses Gefühl der Selbstwirksamkeitserfahrung, und es brauchen Kinder sehr früh und sehr intensiv, damit sie eben das, was Pippi Langstrumpf auch ausmacht, diese Form des Selbstbewusstseins gut entwickeln können. Manchmal machen wir Selbstwirksamkeitserfahrungen auf einer Ebene, die nicht ganz so günstig sind. Oder wir verschaffen Kindern diese Erfahrungen, die nicht ganz so günstig sind, ohne dass wir das wollen. Aber Kinder übernehmen ganz schnell diese Rückmeldungen. Also ich nehme lieber eine negative Resonanz aus meiner Umwelt entgegen als gar keine. Und wenn ich mit einer negativen Handlung, die vielleicht aber doch was Tolles hervorruft in meinem Umfeld, dann werde ich diese negative Handlung wiederholen. Das ist mir lieber als gar nichts. Also wir brauchen diese Erfahrungen, die Umwelt in irgendeiner Form zu beeinflussen. Gut, und was sie auch herausgefunden hat, dass gute Bildungseinrichtungen, und das sind jetzt nicht nur Schulen, sondern zu den Bildungseinrichtungen zählen auch natürlich Kindertageseinrichtungen, also etwas wie Kinderdörfer, so etwas wie Vereine, in denen die Kinder aufsuchen können, also auch die zählen zu Bildungseinrichtungen. Und wenn sie dort gute Kontakte haben, dann dient es dem Schutz und einem positiven Aufbau. Eine weitere wichtige Forscherin, nämlich Luther, die sagte nach ihren 50 Jahren Resilienzforschung, also auch die, eine ältere Dame, die schon viele Jahre forscht, die sagt, die erste große Botschaft ist, Resilienz beruht grundlegend auf Beziehung. Also alles, was wir brauchen, um widerstandsfähig zu sein, entwickeln wir in der Beziehung zu anderen Menschen. Und je nachdem, wie diese Beziehung gestaltet wird, kann sich das in die eine oder in die andere Richtung entwickeln. Gut, also zeigt sich nun so ein Kind in einer Belastung als stark, zeigt es sich gewachsen, mit Belastungen umzugehen oder mit alltäglichen Entwicklungsaufgaben umzugehen, dann geht es gestärkt aus diesen Erfahrungen hervor. Und ich möchte mein vorheriges Beispiel nochmal aufgreifen. Also wenn jetzt Kinder einen Wechsel vornehmen, zum Beispiel eben von Kindergarten in Schule oder Schule an die Universität oder von der Schule an die Fachschule, um dort eine Ausbildung zu machen, dann sprechen wir bei diesen Übergängen von verdichteten Entwicklungsaufgaben. Also Kinder haben sowieso ganz regulär ihre Entwicklungsaufgaben, zum Beispiel als 15-Jährige in der Pubertät irgendwie zu stemmen. Aber wenn jetzt eben noch eine solche Aufgabe hinzukommt, wie ein Wechsel der Institutionen, möglicherweise ein Wohnortswechsel oder dergleichen mehr, dann sprechen wir von verdichteten Entwicklungsaufgaben. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen müssen noch mehr Kraft mobilisieren, um mit diesen Situationen zurechtzukommen. Auch dann, wenn es für uns von außen vielleicht manchmal als eher eine kleine Banalität erscheint, für die Entwicklung von Kindern ist es das nicht, sondern da braucht es tatsächlich einiges an Aktivität auch von dem Kind selbst, um solche Entwicklungsphasen, solche Schleusen gut zu überstehen. Die aktive Rolle des Kindes darf man dabei nicht vergessen. Also je mehr personale Kompetenzen ein Kind hat, desto einfacher kann dieses Kind diese aktive Rolle auch einnehmen oder für sich annehmen. Ein Kind, was nicht selbstbewusst ist zum Beispiel, wird sich in vielen Kompetenzbereichen auch eher zurückhalten, weil es sich einfach nicht wagt, nach außen zu gehen, und entsprechend wird es geringere Möglichkeiten haben, zum Beispiel Selbstwirksamkeitserfahrungen zu sammeln. Also da gilt es sehr früh und sehr gut hinzugucken, was brauchen Kinder. So, und die schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen an, weil wir nämlich, das sehen Sie, wir können jetzt nicht, wenn jetzt ein Kind in einem Risikoumfeld lebt, wenn wir mit Schulen oder mit Kindertageseinrichtungen oder mit Eltern arbeiten, dann kann ich nicht dafür Sorge tragen, dass der Vater vielleicht einen besseren Arbeitsplatz kriegt, die Mutter besser bezahlt wird, die Wohnung sich vergrößert. Ich komme aus Freiburg, wir haben einen Wohnungsnotstand, das ist unterirdisch, und da leben manche Familien inzwischen wirklich in fürchterlichen Wohnungen, weil es eben einfach kein Wohnraum gibt. Das sind alles Risiken, aber die können wir nicht ändern. Was wir aber ändern können, beziehungsweise worin wir unterstützen können als Eltern und als Pädagogen, das sind die Schutzfaktoren, die in den Kindern selbst entwickelt werden durch unsere Unterstützung oder eben durch diese Beziehungsarbeit, die wir mit Kindern gestalten und aufbauen können. So, und die gucken wir uns an, also auch ein Ergebnis von Amy Werner in groben Zügen. Bei unserem Zentrum für Kinder- und Jugendforschung, da gibt es einen Forscher, Klaus Fröhlich-Gilthoff, der seit vielen, vielen Jahren sich mit diesem Thema auch beschäftigt. Und von ihm stammen auch diese sechs personalen Schutzfaktoren, die hat er herausgearbeitet. Er nennt sie Resilienzfaktoren, ich nenne sie Lebenskompetenzen. Das liegt einfach daran, weil mir Lebenskompetenzen besser gefällt. Ich finde, es ist eindrücklich und ich kann mir darunter was vorstellen. Da habe ich ein Bild davon im Kopf. Und diese Lebenskompetenzen, die können wir bei Kindern stärken und unterstützen und von Anfang an sozusagen dazu beitragen, dass Kinder diese Faktoren gut ausbilden können. Das erste ist die Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und diese Selbst- und Fremdwahrnehmung, mit der beginnt eigentlich alles. Vielleicht vorab noch, diese 6 Faktoren sehen Sie jetzt da so als Liste. Wir können die nur in der Theorie, wenn ich jetzt drüber rede, voneinander trennen. In uns drin sind die, muss man sich das vorstellen, wie so ein Mikado-Spiel. Also solche, kennen Sie das, diese Stäbchen da, diese Stäbchenspiele. Und wenn ich jetzt so ein Bündel fallen lassen würde, dann fallen die ja so übereinander und überkreuzen sich. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, überall dort, wo die sich überlagern und überkreuzen, verstärken sich diese Faktoren gegenseitig. Also entwickeln Knotenpunkte und Stabilitäten, die das Kind noch mehr kräftigen. Und wie die zusammenhängen, das gucken wir uns jetzt mal an. Also wir beginnen mal bei der Selbst- und Fremdwahrnehmung und es meint nichts anderes als, ich bin in der Lage, mich selber gut einzuschätzen, ich spüre, was in mir vorgeht, ich kann das einordnen und in Worte fassen und ich kann aber auf der anderen Seite auch die Information, die mir die Umwelt gibt, gut in mir drin verarbeiten. Also wenn ich jetzt so hier gucke und jetzt sitzt da jemand und hat die Arme so verschränkt und guckt vielleicht so ein bisschen streng, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, das zu interpretieren. Ja, ich kann jetzt sagen, boah krass, das wahrscheinlich rede ich jetzt ein totaler Unsinn und sie denkt sich, was sagt sie da? Und gut, die meint mich, meine Güte. Und ich werde immer unsicherer und unsicherer und leiser, bis hin dazu, dass ich vielleicht überhaupt nicht mehr an meinem Thema bleiben kann, sondern den Blick immer wieder suche zu der Person, die jetzt aus meiner Perspektive streng guckt. Aber vielleicht ist sie einfach nur hochkonzentriert und hört ganz aufmerksam zu. Ja, also welche Signale ich wie aufgreife und wie interpretiere, das hängt sehr stark von meiner Verfasstheit ab und aber eben auch von meinem Selbstvertrauen. Also und diese Selbst- und Fremdwahrnehmung, die entwickeln wir nicht einfach aus uns heraus. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was zeichnet Sie denn so aus als Person? Stehen Sie doch mal auf so nacheinander und nennen Sie mal bitte 5 Aspekte, die Sie an sich selber ganz toll finden. Nur 5. Ja, also wenn ich jetzt aber sagen würde, tauschen Sie sich mal mit Ihrer Nachbarin aus über all die Dinge, die Sie an sich selber irgendwie so gar nicht mögen, angefangen bei der Figur, über die Frisur, über irgendwie die Füße und was Sie sowieso irgendwie so fremdsprachlich noch alles nicht so drauf haben. Was wird Ihnen leichter fallen? Wahrscheinlich vielleicht das Zweite, vielleicht nicht bei allen, aber oft ist es so, das fällt uns dann manchmal doch leichter. Das hat unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Ich komme aus einer Generation, da gab es noch solche Sätze wie Eigenlob stinkt und guck nicht so oft in den Spiegel, schöner wirst du auch nicht und solche Sachen. Ja? Und natürlich, man verbindet es mit Eitelkeit und was auch immer, aber das verhindert auch oft, dass wir auf uns selber gut gucken und verstehen, was ist da bei uns los und wo sehe ich denn meine Kompetenzen und nicht nur die anderen. Also das Fremdbild, was wir vermittelt kriegen, wird zum Selbstbild. Wir entwickeln uns so, wie wir sind und das, was wir über uns denken, nicht aus uns heraus, sondern ganz stark im Kontext dessen, was mir die anderen mitteilen. Vielleicht haben Sie mal auch einen Mathelehrer gehabt, der gesagt hat, na, die Mädels und Mathe und Physik und Chemie, oh ja, das ist sowieso nicht so, ne, wo sind die Jungs? Und dann entwickeln wir da auch mit Sicherheit nicht unbedingt eine wahnsinnige Power und eine wahnsinnige Kraft, wenn nicht an anderer Stelle genau der Part gestärkt wird. Also die Selbst- und Fremdwahrnehmung ist eine der Grundvoraussetzungen, eine gut ausgebildete, damit wir das gut hinkriegen. Jetzt ist es aber so, dass wir manchmal so Dinge tun im Umgang mit den Kindern, die da gar nicht so wahnsinnig förderlich sind. Nicht, weil wir das nicht wollten, sondern weil es eben einfach so passiert. Stellen Sie sich vor, da sitzt jetzt so ein kleines Kind oder zwei Kinder sitzen in der Sandkiste, was weiß ich, vielleicht 2,5, einer der Herren vom Funk da draußen, der hat ein Enkelkind, das ist 2,5, deswegen fällt mir das jetzt gerade ein. Die sind 2,5 und die schaufeln da in der Sandkiste vor sich hin und plötzlich sehen sie, der eine holt aus und schlägt dem anderen Kind die Schaufel auf den Kopf. Dieses Kind schreit natürlich. Was machen Sie? Genau, wir gehen da hin und ermahnen erstmal das Kind, weil wir wollen ja nicht, dass da irgendwie der Kopf eingeschlagen wird. Ermahnen das Kind, das darfst du nicht, das macht man nicht. Bei uns im Badischen, da gibt es dann bei Kleinkindern, sagt man dann so, weil man ja weiß, die können sich verbal noch nicht so gut entschuldigen, sagt man dann sowas, mach mal Ei, das heißt so viel wie streichel dem armen Opfer mal über die Wange. Und damit lernt das Kind eine super Strategie. Ich habe geschlagen, ich mache Ei, super, die Welt ist in Ordnung. Und bevor die Eltern das nächste Mal da sind, wenn ich wieder zuschlage, mache ich gleich Ei und dann ist auch gut. So, was lernen jetzt die Kinder? Also die Kinder lernen, wir unterteilen in Täter und in Opfer. Und erstmal kriegt die ganze Zuwendung der Täter. Schwierig, weil wer bräuchte eigentlich die Zuwendung? Das Kind, was weint. Oder? Also das erste wäre mal, um jetzt in diesem Genre oder in dieser Nomenklatur der Selbstwahrnehmung zu bleiben, wichtig wäre jetzt erstmal, dass ein Kind von außen gespiegelt kriegt, ich habe mich erschrocken. Es ist ja auch so, gell, bevor sie überhaupt dort sind, hat das Kind ja schon das zweite Mal zugeschlagen. Weil der merkt nämlich, krass, die schreit wie verrückt, da muss ich jetzt gleich mal kontrollieren, ob das wirklich ich war. Und schlägt natürlich nochmal zu. Okay, und dann kriege ich jetzt noch die ganze Aufmerksamkeit von meiner Mutter, von meinem Vater, vom Opa oder wer mit der oder von der Erzieherin, wer auch immer mit mir da gerade unterwegs ist. Und dann denke ich, krass, das, was ich da gerade gemacht habe, das muss wirklich sensationell gewesen sein. In meinem Kopf geht ein totales Feuerwerk ab. Ich bin 2,5, Empathie ist noch weit weg. Also erstmal erlebe ich mich als großartig selbstwirksam. Das eine Kind brüllt, es brüllt immer lauter, weil zweites Mal zugeschlagen und ich kriege auch noch die ganze Aufmerksamkeit von der Umwelt. Ich wäre ja blöd, wenn ich das nicht nochmal machen würde bei nächstbester Gelegenheit. Was lernen die Kinder? Also die lernen, okay, derjenige, der sich sowieso schon als selbstwirksam erlebt, kriegt auch noch die ganze Aufmerksamkeit. Das arme Kind, was da schreit, ist völlig hilflos, weil es weiß nicht, was da gerade geschieht. Irgendwie hat die ja gar nicht gesehen, wer da zuschlägt oder was da passiert. Ich bin völlig irritiert, mir laufen die Tränen übers Gesicht, aber um mich kümmert sich ja jetzt erstmal niemand so schnell. Das dauert. Würden wir das Ganze jetzt umdrehen und uns dem Kind zuwenden, was da geschlagen wurde, und diesem Kind Worte geben, damit es merkt, was in ihm drinnen vor sich geht. Nämlich, Mensch, du hast dich total erschrocken, das hat ja möglicherweise wehgetan, lass mich mal gucken auf deinen Kopf, ist da schon eine Beule zu sehen, wir holen mal was zum Kühlen. Und ich rede mit dem Kind und gebe ihm Worte für seine möglichen emotionalen Befindlichkeiten. Dann lernen wir, uns selber gut wahrzunehmen und Worte für das zu entwickeln, was in uns vorgeht. Ich kann ohne weiteres dieses Kind, was geschlagen hat, dabei behalten. Ich muss den ja nicht weglaufen lassen, den kann ich einfach mit einer Hand bei mir behalten und der hört, wie ich mit dem Kind spreche, welches da gerade betroffen, weint und erschrocken ist, ob dieser Schaufel auf dem Kopf. Und dann lernen beide Kinder was sehr Wertvolles, nämlich getröstet wird das Kind, was tatsächlich Trost braucht. Und dieses Kind kriegt Zuwendung. Sie soll sich als selbstwirksam, Entschuldigung, ich mache sie jetzt zum Kind. Sie soll sich als selbstwirksam erleben. Sie soll diese Zuwendung erhalten und kriegen. Und dann lernen die beide ganz viel, nämlich zu wem habe ich Zugang. Und dieses Kind wird begleitet in der Entwicklung von Empathie. Das erlebt es nämlich bei mir. Und es reicht schon völlig aus. Also bei den kleinen Dingen im Alltag beginnt sozusagen schon diese Entwicklung von so kleinen Kompetenzbereichen. Wenn wir uns jetzt ein anderes Kind vorstellen, das stürzt im, wir sind vielleicht im, bei dem tollen Wetter draußen im Garten und es stürzt dahin und weint bitterlich, aber ich habe gesehen, Mensch, da kann eigentlich gar nicht wahnsinnig viel passiert sein, sie war weder schnell noch liegt da irgendwie was. Dann sind manchmal solche Aussagen ganz schnell präsent wie, komm, steh auf, es ist doch nichts passiert, also wir wollen trösten. Und sagen aber eigentlich ja, du, dass du weinst, das ist unnötig und überflüssig. Das ist ja völlig unangemessen. Und dann passt sozusagen das, was das Kind in sich spürt. Das hat vielleicht tatsächlich nicht wehgetan, dieser Sturz. Aber vielleicht war die beste Freundin heute Morgen nicht da. Ich wollte dir das rosarote Unterhemd anziehen, das durfte ich auch nicht. Dann hatte ich schon wieder Stress beim Frühstück wegen dem Essen. Dann hat meine Mutter gesagt, ich bin zu langsam. Dann kamen wir zu spät in den Kindergarten. Dann hat der Morgenkreis schon angefangen. Und dann war die Freundin auch nicht da. Also der ganze Tag war schon irgendwie schräg. Und jetzt falle ich hier auch noch hin. Und jetzt bricht halt einfach die Welt zusammen und die Tränen laufen. Und was ich aber höre von außen ist, es ist nicht schlimm. Es ist nichts passiert. Stellen Sie sich vor, Ihnen geht es wahnsinnig schlecht. Sie hatten Stress mit Ihrem Partner, mit Ihrer Partnerin. Es ist einfach alles furchtbar und Ihnen ist sowieso zum Heulen. Und jetzt kommt noch Ihre Kollegin und sagt, du nervst mich total, schon wieder habe ich deine Kaffeetasse weggeräumt. Und dann fangen Sie an, so, Ihnen laufen die Tränen übers Gesicht und die sagt zu Ihnen, wie stellst denn du dich an? Wie kann man jetzt auch wegen so einem Satz sich so gehen lassen? Also wir brauchen dann vielleicht jemanden, der uns in den Arm nimmt, ganz unabhängig davon, was jetzt gerade ist und einfach nur sagt, Mensch, Gott, ich bin ja ganz betroffen, dir geht's nicht gut, komm, lass dich einfach mal drücken. Also das, was wir von außen gespiegelt kriegen, übernehmen wir und wenn das, was Kinder von uns als Spiegel zugespielt kriegen, immer mit dem nicht übereinstimmt, was sie in sich empfinden, dann stellen Kinder nach und nach ihre Veräußerlichung von Empfindungen und Gefühlen einfach ein, weil sie sich ausrichten an der Erwachsenenwelt. Also Kinder bleiben nicht in sich unbedingt so stabil, sondern die richten sich an uns aus. Gut, dann schauen wir uns mal den nächsten Bereich an, die Selbstwirksamkeit bzw. die Selbstwirksamkeitserwartung. Also ich wäre nicht nach Bregenz gefahren, wenn ich nicht denken würde, vielleicht ist das Thema ein kleines bisschen spannend. Ja, also irgendwie habe ich schon die Erwartung gehabt, als ich hierher gefahren bin, irgendjemand wird es schon ein bisschen spannend finden. Das brauchen wir tatsächlich nicht nur, um irgendwo hinzustehen, um irgendwas zu erzählen, sondern wir brauchen diese Selbstwirksamkeitserwartung, um von uns überzeugt zu sein, wir schaffen auch Anforderungen, die an uns gestellt werden. Also ich kriege eine Aufgabe gestellt und irgendwie glaube ich schon auch dran, dass ich das hinkriege, ich schaffe das, ich kann, ich versuche das, ich kriege das irgendwie hin. Diese Überzeugung brauchen wir würden sonst wahrscheinlich morgens gar nicht aus dem Haus gehen, wenn wir das nicht aufgebaut hätten. Also auch ein wichtiger Aspekt, aber hier ist es eben wichtig, dass wir diese Selbstwirksamkeitserfahrung auf einer positiven Ebene machen und nicht auf einer negativen Ebene. Also wenn Kinder die Resonanz von außen immer kriegen, wenn was schief läuft, dann ist es schwierig. Es ist eben wichtig, dass sie die dann kriegen, wenn etwas gut funktioniert. Dafür brauchen sie entwicklungsangemessene Aufgaben und immer wieder die Chance, sich in ihre eigene nächste Stufe der Entwicklung zu begeben. Also, dass die Herausforderung da ist, aber die Herausforderung sie nicht überfordert, aber eben auch nicht unterfordert. Dazu gehört ein großer Anteil an Eigenverantwortung, um sich immer wieder zu vergewissern, ich habe kleine Erfolge und diese Erfolge, die kann ich auch auf mich beziehen. Ich bin diejenige, die das hinkriegt. Nicht der Zufall, nicht das Glück und so weiter. Dass die Kinder später mal sich dann sofort melden, wenn ich frage, wer erzählt mal 5 seiner Aspekte, die er oder sie an sich ganz toll findet. Wir brauchen aber auch eine gute Regulationsfähigkeit, also eine Selbststeuerungsfähigkeit, einmal um unsere Gefühle gut zu regulieren. Aber eben natürlich auch, um unsere Aufmerksamkeitssteuerung zu fokussieren, unsere eigene Aufmerksamkeit zu lenken, dass wir nicht abgelenkt werden und fahrig sind, um später dann auch Aufgaben tatsächlich bewältigen zu können. Und auch das lernen wir von Anbeginn an, von Geburt an, vielleicht sogar schon etwas früher, aber auf jeden Fall von Geburt an und nicht irgendwann oder später. Wenn Kinder geboren werden und weinen, dann nehmen wir sie auf den Arm, wir wiegen sie, wir sprechen mit ihnen sanft, wir haben so einen melodischen Singsang, der die Kinder beruhigt und reguliert. Also die kommen auf die Welt und können sich noch nicht selber regulieren, sondern wir unterstützen sie in der Regulationsfähigkeit. Wir bauen die also sozusagen mit auf. Hier ist jetzt der eigenaktive Anteil der Kinder auch schon begründet. Stellen Sie sich mal vor, oder vielleicht kennen Sie das auch aus eigener Erfahrung, Ihr erstes Kind kommt auf die Welt und dieses Kind ist ein Schreikind. Kennt es jemand? Kennt jemand? Das ist eine unglaubliche Herausforderung für alle Familienangehörigen, aber eben vor allem auch für die primäre Bezugsperson, die von Anfang an bei dem Kind bleibt, und das ist einfach meistens die Mutter. Jetzt schreit dieses Kind dauernd, das ist mein erstes Kind, bei den anderen Müttern sehe ich, die kriegen das gut hin, das Kind schreit nicht so oft, die schaffen das alle und ich, mein Kind schreit. Das hat nicht nur was mit dem Kind zu tun, sondern das attribuiere ich, also das beziehe ich sofort auch auf mich. Bin ich keine gute Mutter am Ende, warum kriege ich das nicht hin, was ist da los? Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir das bewältigen, also hier auch resiliente Kompetenzen aufbauen können, dann schaffen wir das vielleicht mit Hilfe von anderen, mit Unterstützung, da einen guten Bezug aufzubauen und das Kind in die Regulation zu bringen. Wenn ich jetzt allein gelassen bin mit so einer Situation, kann so etwas passieren, wie dass ich mich immer weiter von dem Kind entferne. Ich bin froh, wenn die Mutter da ist, die sich drum kümmert, oder die Schwester oder die Oma oder der Nachbar oder der Vater oder wer auch immer. Bloß nicht ich dauernd zu diesem Kind. Also das heißt, diese Regulation wird hier schwierig und die Beziehungsebene wird schon auch instabil. Also wir lernen von Anfang an, uns gut selber zu regulieren, aber wir brauchen eben diese Unterstützung von der ersten Lebensminute an. Sie alle kennen vielleicht Kinder, wenn sie in der Pädagogik arbeiten, sowieso, die fahrig wirken, die laufen an der Tischkante vorbei und stoßen sich an, sie schmeißen den Turm um, den jemand anderer gebaut hat. Sie sind einfach mal so das Gefühl, sie flippen auch sofort aus, sie sind einfach emotional immer schnell aufgebracht und aufgewühlt. Auch hier ist es wichtig, dass man nicht auf den Akt dessen, was da passiert ist, also den umgeschmissenen Turm, der runtergefallene Teller, die angestoßene Tischecke, sondern wichtiger wäre es zu erkennen, okay, das Kind braucht vielleicht Unterstützung in dieser Regulationsfähigkeit, also sich zu erkennen, wann überschreite ich sozusagen so ein Level, an dem ich nicht mehr in der Lage bin, mich selber runter zu regulieren und einigermaßen zu beruhigen. Und hier sieht man auch ganz gut den Zusammenhang, das hängt direkt mit der Selbstwahrnehmung zusammen. Also Regulationsproblematiken können auch stark angebunden sein an Probleme mit der Selbstwahrnehmung. Wenn ich das nicht merke, kann es schwierig werden. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel von mir, ich habe das auch manchmal, im Alter wird es besser. Als ich eine junge Frau war, sollte ich einen Antrag stellen beim Bürgermeister im Gemeindeplenum. Und ich hatte den Eindruck, der nimmt mich nicht ernst ich hatte das Gefühl, er negiert mich so ein bisschen und nimmt mich einfach nicht wirklich wahr. Und als ich merkte, mir schwimmen die Fälle davon, habe ich in dieser öffentlichen Versammlung gesagt zu diesem Bürgermeister, Sie waren in Ihrem Vorberuf Elektriker, Sie sind keine Leuchte geworden. Und Sie müssen sich das vorstellen, da sitzt also in dieser Stadt der gesamte Gemeinderat und ich in meiner Aufgebrachtheit sage so etwas. Das ist sozial unangemessen, also im Nachhinein sorgt es immer für einen Lacher, da ist eine ehemalige Kollegin, die erzählt es auch immer wieder gerne. Aber man sieht genau, was bei mir überhaupt nicht funktioniert hat. Ich habe mich weder selber wahrgenommen, dass klar war, okay, jetzt wird es zu viel, geh raus oder beruhig dich einfach erstmal, bevor du jetzt wieder etwas sagst, was du nachher bereust. Es ist sozial vollkommen inakzeptabel, also das kann man gar nicht anders ausdrücken. Und ich habe ja über den Bürgermeister gar nichts gesagt, aber über mich jede Menge. Über mich habe ich nämlich gesagt, ich verliere die Kontenance. Ich kann nicht beim Thema bleiben. Ich bin nicht in der Lage, mit Niederlagen umzugehen. Ich bin nicht in der Lage, eine sozial angemessene Kommunikationsform aufrechtzuerhalten und so weiter und so weiter und so weiter. Also, die Selbststeuerung ist ein absolut wichtiger Bereich. Wir müssen uns selber regulieren können und dabei können wir Kinder in jeder Situation unterstützen, indem wir ihnen Worte für ihre Gefühle an die Hand geben, in denen wir versuchen zu verbalisieren, dass wir verstehen, was da passiert. Ich muss nicht das Verhalten akzeptieren, aber ich kann das, was in dem Kind vorgeht und die Emotionsregungen, die kann ich akzeptieren. Problemlösekompetenz und kognitive Flexibilität gehört zu diesen Schutzfaktoren unabdingbar dazu. Und das heißt einfach, nehmen Sie Ihren Kindern die Lösungen nicht vorweg. Also wir sind manchmal ganz schnell dabei, weil wir ja die Erwachsenen sind und schon ganz schön viel wissen, Kindern Lösungen vorwegzunehmen. Es hilft den Kindern weitaus mehr, wenn man sich gemeinsam mit ihnen hinsetzt und überlegt, wie könnte man ein Problem lösen. Und bei diesem Probleme lösen, das sind ganz alltägliche Dinge. Das beginnt dabei, wenn ich einen Kuchen backen will, muss ich vorher die Zutaten einkaufen. Ich muss wissen, wie viel ich kaufen muss. Ich muss die Zeit einplanen können, damit ich weiß, wie lange brauche ich, um die Zutaten zusammenzurühren und nachher das Ding in den Ofen zu stecken. Also ganz alltägliche Abläufe, die wir in jeder Alltagssituation Kinder lösen lassen können, ohne dass wir immer sagen, nee, mach's mal so oder so funktioniert's und so funktioniert's nicht. Zur sozialen Kompetenz habe ich Ihnen mein Beispiel gebracht. Damit meint man nicht nur, dass Kinder angepasst sein sollen in der Erwachsenenumwelt, sondern dazu gehört zum Beispiel, dass Kinder lernen, angemessen in Spielsituationen hineinzugehen, Spielsituationen aufzubauen und angemessen wieder zu beenden oder Kommunikationsstrukturen entsprechend aufzubauen. Wenn Sie sich an mein Sandkastenbeispiel erinnern, wenn man diesen beiden Kindern oder dieses eine Kind, was weint, nicht nur tröstet und das andere dabei lässt, sondern dann interpretiert, was es möglicherweise sein könnte, nämlich, jetzt nenne ich die mal Luis und Juliana. Luis, ich glaube, du wolltest vielleicht mit der Juliana einfach nur spielen und die hat nicht auf dich reagiert. Und jetzt zeige ich dir mal, wie man das machen kann, dass ich den Kontakt angemessen aufnehme. Das lernen wir oder wir lernen es eben nicht. Und dazu dient uns auch die Alltagssituation. Da braucht man überhaupt keine speziellen Übungen oder bestimmten Förderprogramme einsetzen. Und als letzten Punkt die Stressbewältigung. Also kann ich in stressigen Situationen, und auch Kinder haben Stresssituationen, also mein Sandkastenbeispiel, das weinende Kind hatte eine extreme Stresssituation, bin ich in der Lage, in dieser Situation Strategien anzuwenden. Auch dazu mache ich nochmal ein Beispiel von einem jüngeren Kind. Ein Kind ist 5 Jahre alt, plötzlich taucht es wieder auf mit dem Schnuller im Mund. Die häufigste Antwort oder die häufigste Anrede ist, was? Du bist zu alt oder du bist zu groß für den Schnuller, was sollen denn die anderen sagen? Die anderen Kinder lachen dich aus, mach den Schnuller weg. Und es ist jetzt schon interessant, ne? Wann kriegen denn die Kinder den Schnuller in den Mund gesteckt? Wenn sie klein sind und in einer emotional aufgeregten Situation, und jetzt gehen Kleinkinder nicht alleine in die Apotheke und kaufen sich den Schnuller, sondern das machen doch interessanterweise die Erwachsenen. Also wir schieben dem Kind den Schnuller in den Mund, damit es sich reguliert und damit eine Strategie kennenlernt, sich selber zu beruhigen. Jetzt ist das Kind 5, kommt in eine Stresssituation. Vielleicht ist der Hund gestorben, die Oma ist verzogen, das Geschwisterkind ist geboren worden, was auch immer. Und was macht es? Es holt sich den Schnuller wieder. Das Kind ist richtig klug. Es erinnert sich an eine Strategie, die ihm geholfen hat, in Stresssituationen oder in schwierigen Situationen gut zurechtzukommen. Also es braucht niemand, der jetzt sagt, du bist zu alt, zu groß, das macht man nicht, die anderen lachen, sondern es braucht einfach eine andere Strategie, die diesem Entwicklungsstand angemessener ist. Und es kann alles Mögliche sein, da kann man mit den Kindern gemeinsam überlegen, was könnte denn den Schnuller ersetzen, dass du dich beruhigst. Das Erste ist aber, dass wir erkennen, das Kind hat eine Strategie angewandt, offensichtlich ist da was, da ist eine Problematik. Und jetzt gehe ich erstmal darauf ein und dann kriegt man den Schnuller nach und nach schon auch weg. Wenn diese Lebenskompetenzen gut ausgebildet sind und im Zusammenspiel gut miteinander wirken, dann haben Kinder bestmögliche Chancen, dass sie sich tatsächlich zu resilienten Kindern entwickeln. Ich könnte Ihnen jetzt für alle Altersgruppen Beispiele machen. Wir arbeiten, oder ich vor allem arbeite mit einer Altersspanne von ungefähr Kindern, die sind 2,5, 3 Jahre bis 18 Jahre, also bis ins Jugendalter hinein. Ich bin sehr viel in sozial schwachen Gebieten und arbeite viel mit Jugendlichen in Wohngruppen, die einfach wenig Möglichkeiten hatten, bestimmte Kompetenzen aufzubauen. Und für alle Altersstufen kann man sozusagen im Retrospektiv, also im Nachgang, diese Kompetenzen noch stärken. Das ist nie vorbei, nie. Sondern das hilft uns immer in jeder Phase, wenn wir da nochmal genauer hinschauen. Also die Kompetenzen helfen uns, gut zurechtzukommen. Ich fasse es nochmal zusammen. Die Resilienz meint die Fähigkeit von uns Menschen, von uns Individuen, oder eben auch von ganzen Systemen. Also wir sprechen auch von resilienten Familiensystemen oder auch von resilienten Ortsteilen, Quartieren oder Dörfern oder Ortschaften. Das heißt, wir können in unserem System oder eben als Einzelperson erfolgreich mit belastenden Situationen umgehen. Wir mit Misserfolgen nicht total unglücklich, sondern wir bauen uns wieder auf, wir kriegen das wieder hin, wir nehmen Unglücke nicht einfach als etwas, was uns total niederschmettert, sondern wir berappeln uns wieder und schaffen in der Regel auch Notsituationen gut zu überwinden oder um in der Metapher von Aaron Antonowski zu bleiben, gut zu durchschwimmen und wenn vielleicht auch mit wenig Luft und Wasser, geschlucktem Wasser, doch einigermaßen das Ufer erreichen zu können. Also diese Resilienz entsteht immer im Zusammenspiel zwischen unserer Persönlichkeit und dem, was uns die Umwelt anbietet. Und da sind vor allem eben Eltern und pädagogische Fachkräfte die wichtigsten Personen überhaupt, die das bewerkstelligen können, dass Kinder da eine gute Grundlage finden. In unseren eigenen Untersuchungen, die wir seit 2004 durchführen, das sind jetzt immerhin auch schon 14 Jahre, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben um die 5000 Kinder und Jugendliche getestet, auch in diesen Entwicklungsphasen. Und das Interessante ist, dass die Kinder, die über eine Projektlaufzeit von 2 Jahren gut unterstützt werden im Aufbau von diesen personalen Kompetenzen, eben auch bessere kognitive Leistungen erbringen. Das ist ein Nebeneffekt, das war nicht unsere Intention. Aber das ist auch logisch. Wenn ich in der Lage bin, mich gut zu regulieren, an mich selber zu glauben, dann schaffe ich auch die Aufmerksamkeitssteuerung dann besser, wenn ich zum Beispiel in ganz bestimmten Fachbereichen, die ich jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig mag, aber doch überbrücken kann, indem ich mich selber einfach hochreguliere, also in die Motivation reinreguliere. Der wichtigste Schutzfaktor bleibt, das ist die emotional stabile Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson, die verlässlich, emotional verlässlich immer vorhanden ist. Und ich hoffe, dass ich Ihnen das auch ein kleines bisschen vermitteln konnte, was das tatsächlich macht. Ich habe Ihnen noch ein paar Fotos mitgebracht von Ausschnitten aus Schulen und aus einem Kindergarten, in dem ich war. Und ich will Ihnen da nur noch ganz kurz zeigen, was wir da machen, um Kinder genau das zu vermitteln, was ich Ihnen versucht habe, da näher zu bringen. Das Bild oben links, was Sie da sehen, das ist in einem Familienzentrum, in einem sozial sehr, sehr schwachen Gebiet. Dort leben 89% Familien mit Zuwanderungsgeschichte und dort werden 26 verschiedene Sprachen gesprochen in dieser Einrichtung. Und also die Kinder sprechen 26 verschiedene Sprachen. Und was Sie da oben links sehen, diesen Turmbau, an diesem Beispiel haben wir den Fachkräften vermittelt, was Assistenz und Beziehungsarbeit bedeutet. Und das eine Bild erläutere ich Ihnen noch ganz kurz. Ich glaube, das schaffen wir noch, oder? Sie können sich vielleicht vorstellen, wenn man so einen hohen Turm baut, der wird einfach schmaler, nämlich dann, wenn er aus dem Gesichtsfeld verschwindet. Also bei Kindern fängt es früher an, aber wenn ich jetzt diese Glötze da aufsetze, wenn der ungefähr so meine Nasenspitze erreicht hat, dann sehe ich da oben immer so richtig hin und dann wird der Radius enger. Das ist bei den Kindern natürlich auch passiert. Also der wurde einfach eng und es war klar, okay, so geht es nicht. Wir schaffen das nicht, den Turm bis zur Decke zu bauen. Der Ausgangspunkt war, es gibt in Freiburg ein Münster und das ist der Freiburger Münsterturm, den Sie sehen. Ich nehme an, den haben Sie auch sofort erkannt. Und nur damit auch das deutlich wird, der ist natürlich genauso hoch wie der Freiburger Münsterturm, ist klar. Die Kinder haben den besucht und auf der Rückfahrt haben die gesagt, wir wollen den Freiburger Münsterturm nachbauen, der soll so genauso hoch sein. Da hat die Fachkraft nicht gesagt, Leute, das geht ja nicht, die Decke ist ja gar nicht, wie soll das gehen, das könnt ihr nicht, der ist ja wahnsinnig hoch. Sondern sie hat gesagt, das ist eine gute Idee, wie hoch ist denn der Freiburger Münsterturm? Also jetzt nochmal zur Problemlösekompetenz. Und dann haben die Kinder so Fantasiezahlen genannt, 1,3 Millionen Kilometer und so, was man dann halt so sagt. Und dann hat die Fachkraft gesagt, so, das ist schon ganz schön hoch, aber ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen. Wie muss ich mir das jetzt in dem Raum vorstellen? Und dann hat ein Kind gesagt, naja, der Turm, den bauen wir bis zur Decke in unserer Kita und dann ist der genauso hoch wie der Freiburger Münsterturm, weil der geht bis zum Himmel. Logisch. Also die würde nicht sagen, das geht nicht oder das ist ja nicht so hoch, weil sie eben die Kinder in ihrer Motivation belässt und sie nicht aus der Motivation rauskatapultiert. So, und dann haben die also gebaut und merken, das wird irgendwie nichts. Der wird irgendwie immer schmaler. Dann sagte sie nicht zu den Kindern, naja, ihr müsst es so und so machen, sondern sie wartet den Zeitpunkt ab, wenn sie merkt, jetzt sinkt das Motivationslevel. Dann geht sie in die Situation rein, vorher nicht. Und sagt einfach, lasst uns mal um den Turm rumsitzen, wir schauen uns den mal an, was passiert denn da? Und wenn die Kinder nachsinnen, was da passiert, kommen die auch auf eine gute Lösung. Und das sind die auch, sie sehen da so Zwischenetappen. Die haben nämlich dann lange Latten drüber gelegt und dann haben die außen wieder angefangen, die Steine neu aufzusetzen. So wurde der doch immerhin so hoch, dass das ganz Schmale erst oben in der Spitze dann zustande kam. Und sie wird auch nicht sagen, ihr müsst euch eine Leiter holen, wenn der Turm so hoch werden soll. Da müssen die schon selber drauf kommen, wie man Höhe überwindet. Und sie ist nur, also wir Erwachsenen sind sozusagen diejenigen, die sich überflüssig machen bei der Resilienzförderung. Wir müssen uns selber wegrationalisieren. Also wir müssen immer weniger wert werden. Und das Einzige, was Kinder brauchen von uns, sind Impulse und kluge Fragen. Aber sie brauchen keine Antworten. So, und an der Stelle ende ich. Ich habe nämlich schon das Zeichen für die Uhr gekriegt und ich hoffe, Sie haben ein kleines bisschen was zum Thema Resilienzförderung mitgenommen. Vielen Dank.